Hallo Swantje.
Hallo Nikolai.
Ist Klassenkampf heute noch möglich oder haben die Arbeitgeber schon gewonnen?
Lohnt sich immer. 8-Stunden-Tag wurde auch sehr lange erkämpft.
Cool, dann lass uns darüber sprechen. Let's go. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Seitenblick-Folge. Diesmal haben wir die große Ehre, einen Gast bei uns zu haben, und zwar Swantje. Swantje, magst du mal kurz ein, zwei Wörter über dich verlieren? Du bist ja aktuell nicht in Brandenburg an der Havel.
Ja, richtig. Ich bin gar nicht mehr in Brandenburg. Ich bin in Hildesheim. Ich studiere noch an der Uni Hildesheim literarisches Schreiben und Lektorieren. Aber ich bin sehr bald fertig.
Und dann kommst du hoffentlich nach Brandenburg zurück, ja, aber wahrscheinlich nicht nach Brandenburg an der Havel. Yeah. Okay. Und es ist total schön, mit dir heute zu diskutieren. Und weil du bist, glaube ich, bei uns oft diejenige, die so Bücher in Richtung Klassenkampf und so weiter reinbringt. Und da bin ich jetzt total gespannt. Du hast uns, du hast mir ein Buch nahegebracht, und zwar Klassengesellschaft akut heißt das, von Nicole Meyer-Ahuja. Und in diesem Buch geht es darum, also Nicole Meyer-Ahuja, die Arbeitssoziologin ist, legt hier eine sehr empirisch dichte Analyse vor, wo es darum geht, wie entsteht denn Klasse heute? Es ist dann nicht nur ein abstraktes Konzept, wie man es vielleicht bei, Theoretikern erwarten würde, sondern sie geht dann auch auf die auf Beispiele ein, wo es im Betrieb ist, am Arbeitsband, im Reinigungsdienst, und fragt sich dann immer wieder, warum solidarisieren sich Beschäftigte und warum manchmal eben auch nicht. Und da ist ihr Argument auch immer wieder, die Spaltung ist gar kein Zufall zwischen den Arbeitnehmenden, sondern sie ist System. Hast du da noch was zu ergänzen zu dieser Kurzzusammenfassung?
Nein, ich fand sie sehr gut. Also ich habe auch gedacht, dass es sehr gut ist, dass sie Beispiele, also so viele empirische Studien zitiert, wo andere SoziologInnen eben Arbeitende interviewen, und dadurch kann man einen guten Überblick bekommen. Ja, das hat mir auch gefallen.
Das würde ich sagen, ist auch ein erster Eindruck, den du da schilderst. Wir gehen gleich nochmal ein bisschen in den ersten Eindruck. Nachdem ich noch mal kurz zwei, drei Sätze zur Autorin loswerde. Genau, sie ist nämlich eine Professorin für Soziologie in Göttingen. Und dort forscht sie eben zu Prekarität, zu Migration und Arbeitsorganisation. Also genau das, wo Klassenverhältnisse heute sichtbar werden. Also sie ist nicht diese klassische Elfenbeinturm und abgehoben, sondern sie ist sehr in der Feldforschung und stellt es vor. Genau. Und dein erster Eindruck ist eben, dass du das gut findest, dass sie immer wieder eingeht auf diese verschiedenen Studien, wo es dann auch darum geht, wirklich mit Leuten zu sprechen, die arbeiten. Hast du noch einen weiteren ersten Eindruck dazu?
Naja, ich habe einfach das sehr genossen, so diese Interview-Schnipsel zu lesen, auch weil es so einfach dann ich in Felder reinschauen konnte, die ich ja einfach logischerweise nicht kenne, da ich ja auch im Elfenbeinturm sitze, genau. Und dann konnte ich so lesen, wie denkt diese Pflegehelferin über ihren Job oder wie denken diese Industriearbeiter über ihre Job. Fand ich das sehr gut, weil das so einfach Bereiche sind, in die man nicht reinschauen kann meistens.
Ja, also mein erster Eindruck war auch genauso. Oder auch, dass ich immer wieder dachte, da beschreibt sie auf der einen Seite eben, dass es so eine Spaltung gibt oder dass es dazu führt, dass bestimmte Strukturen so sind, dass die einen mehr benachteiligt sind als die anderen. Und dann denke ich mir immer wieder, ja, und wie ist das konkret? Und dann hat sie dann immer wieder genau das konkret gefasst. Und das finde ich total wertvoll, weil mir fehlt sehr oft, dass Beispiele da sind und denkt, das ist extrem abgehoben. Und hier fand ich das sehr gut, dass es wirklich lesbar war. Genau, ich würde mal in die Thesen des Buches auch direkt reinstarten. Und zwar die erste These, die ich rausgesucht habe, ist: Spaltung ist kein Naturgesetz, sondern sie wird gemacht. Und da ist es dann beispielsweise so, Migranten, die putzen nachts, während Deutsche, also wenn wir das jetzt mal so einteilen würden, so plakativ, während dann die Nicht-Migranten im Büro sitzen. Dann übernehmen Geflüchtete eben zum Beispiel die härtesten Jobs im Schlachthof, weil ihr Aufenthaltsrecht an Erwerbsarbeit gekoppelt ist, an die sie irgendwie auch gar nicht kommen. Und so diese ganzen Strukturen, dass sie immer wieder so migrantisch gelesen Menschen werden immer wieder an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Und das ist nicht einfach, dass das zufällig so passiert, sondern es hat System. Würdest du da mitgehen? Und wenn ja, an welchen Stellen fandest du das besonders einprägend in dem Buch?
Also Das beschreibt sie ja auch, dass irgendwie Unternehmensstrategien oder Managementstrategien so aufgebaut sind, dass die Belegschaften auch nach ihren Nationalitäten aufgeteilt werden in einigen Branchen und dass dann die Leute einfach auch durch die Sprachbarrieren nicht miteinander, also nicht sich vernetzen können und auch nicht sich bewusst werden können, dass sie alle in der gleichen Soße stehen. So. Und ja, ich weiß nicht, wie, also das ist ja auch sehr sichtbar, zumindest wenn man in Bahnhöfen ist oder in der Deutschen Bahn oder woanders. Auf jeden Fall sind meistens die Menschen, die putzen in Bahnhöfen oder in den ICE schwarz und dann hat man halt schon auch einfach, also ich habe quasi ja wenig Berührung so Putzkräften, aber ich habe schon das Gefühl, dass diese, dass so Rand, dass Menschen an den Rand gedrängt werden, einfach weil sie bestimmte Jobs annehmen müssen. Und dann sieht man halt selten weiße Leute, die in Bahnhöfen putzen. Genau, und dadurch auch das Gefühl, dass ich diese These unterstützen würde. Auch eben, weil sie das gut durch Beispiel, dass eben Management darauf achtet, so Leute zu trennen, dass sie sich auch nicht unterhalten können über Sprachbarrieren hinweg, weil sie einfach nur in ihrer mit ihren nationalen KollegInnen zusammenbleiben. So.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Gleichzeitig ist auch die Frage, wo erleben wir das eigentlich so im eigenen Umfeld? Also da würde ich jetzt einfach mal darauf eingehen, wenn ich einfach auf Strukturen eingehe, wo ich bin, sei es jetzt zum Beispiel irgendwie in der Kultur oder, keine Ahnung, im Uni-Kontext, da erlebe ich das ja auch sehr oft, dass es jetzt nicht unbedingt die Leute sind, die gerade geflüchtet sind und dann direkt an die Uni kommen. Und da frage ich mich, naja, wie, also tragen wir da nicht auch einfach zu bei? Also ist es nicht auch so, dass wir uns immer wieder an Orten bewegen und selbst dafür sorgen, dass andere Leute verdrängt werden. Also ich meine, dass wir jetzt gerade sagen, ja, das ist irgendwie schlimm bei den Arbeitgebern, aber sind wir nicht auch irgendwie Teil dessen, dass Leute nicht zum Beispiel an die Uni kommen? Was würdest du dazu denken?
Also ich meine, es wird ja quasi immer wieder in so, es ist ja auch vielleicht einfach durch diese Förderlogiken von wie bekommt man Gelder für kulturelle Projekte, dass so mal ausgeschrieben wird, so ja, wir versuchen Menschen zu erreichen. Also das ist irgendwie immer so eine Logik von wir sind besser als die, weil wir denen wir bringen Menschen Kultur nahe, die irgendwie nicht die Möglichkeit dazu haben, wodurch man auch schon irgendwie sich höher stellt und wie das an der Uni ist. Also ich meine, ich studiere ja auch am Kulturcampus in Hildesheim, der abgelegen ist, vom Stadtzentrum. Da sind so Pferde daneben und so Wiesen und so. Also einfach in so einer Burg. Und auf jeden Fall hat man auf
eine Art Elfenbeinturm. Ja,
man hat auf jeden Fall in Hildesheim sehr doll das Gefühl, dass man eigentlich gar nicht Teil von der Stadtgesellschaft oder überhaupt von der normalen Gesellschaft allgemein ist, weil man so in so einem Hyperfokus auf, keine Ahnung, fühlt sich einfach wie Leute. die in Berlin rumlaufen, bloß konzentriert in dieser Burg. So, ja, das, also, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was der Anfang, auf jeden Fall, dass, sage ich mal, die Gegebenheiten von Kulturstudium wahrscheinlich so sind, dass man sehr exkludierend ist und auch das Gehabe, also die Performance, das auch sehr unterstützt. Und ich habe das Gefühl, das wird auch einfach gelebt, um sich abzugrenzen.
Ja, auf jeden Fall. Was ich mal total spannend fand von einem Dozenten von mir, der meinte zu mir, ja, in dem Moment, wenn ihr gerade auf Wohnungssuche seid und ihr steht in einem Raum, in dem es vielleicht so ein paar andere Leute gibt und da sind Leute, bei denen ihr denkt, ja, okay, die sind, das sind Geflüchtete oder das sind Leute, die keinen typisch deutschen Nachnamen haben. Eigentlich ist das der Moment, in dem müsste man so eine Art Antidiskriminierungs-Wortschatz dem Vermieter nahebringen, weil die natürlich oft benachteiligt werden. Aber das ist ja genau der Moment, in dem man das nicht macht.
Ja.
Und das, genau, das finde ich total spannend, weil das ist ja schon so, dass wir als jetzt nicht, ja, migrantisierte Menschen oder so, schon manchmal davon profitieren. Also das finde ich schon interessant, sich das so irgendwie klarzumachen und zu sehen, dass wir ja eben bestimmte Privilegien oder so haben, bei denen das so ist.
Ja, sogenannte White Privilege. Ja.
Yes, genau. Und das, genau, das trägt sie, also jetzt haben wir es natürlich wieder auf so eine ganz andere Ebene gehoben, das war jetzt nicht mehr in der Arbeitswelt, aber in der Arbeitswelt ist es natürlich genauso, es gibt hier diese Hierarchie, oben stehen dann eher die Beschäftigten mit deutschem Pass, die müssen sich gar keine Gedanken darum machen, ob sie jetzt überhaupt, ja, das irgendwie abgeschoben werden oder so, während dann Leute mit die jetzt gerade da sind und dann eben die Arbeiten übernehmen, die unsichtbar gemacht werden, dass die total das Problem haben, dass sie sich denken, naja, ich muss diesen Job annehmen und ich habe hier gar keine Wahl mehr. Genau.
Ja, das wird ja auch im Buch geschrieben, dass, ich habe das mir aufgeschrieben, ich glaube, es ist kein wirklich echtes Zitat, sondern ich habe es ein bisschen heißes paraphrasiert, aber auf jeden Fall, dass eine Gruppe von Beschäftigten auf Kosten einer anderen Gruppe abgesichert wird, im Sinne von, dass so die Beschäftigten der Stammbelegschaft sich quasi darauf ausruhen können, dass sie noch ihre Festanstellung haben und auch dafür kämpfen, ihre Festanstellung zu halten. Und dann eben Leiharbeitende oder Minijobber oder halt andere Leute in Randbelegschaften, die sind dann quasi so der Fußabtreter von der Stammbelegschaft, während aber natürlich die Leute aus der Stammbelegschaft auch darum fürchten, irgendwann prekärer arbeiten zu müssen. Aber gleichzeitig sind sie noch diejenigen, die auf den anderen Arbeitenden rüber sind. So.
Und dann gab es ja auch bestimmte, also so Situationen, in denen es dann aber doch möglich war, dass Leute gemerkt haben, unabhängig von Hautfarbe und Herkunft und so weiter, dass sie miteinander in den Arbeitskampf gegangen sind. Ich habe gerade nicht mehr die genaue Stelle oder die im Kopf, aber dass auf jeden Fall, sobald es eigentlich sichtbar wird, dass die Arbeitgeber gerade dafür sorgen, dass so eine Spaltung hergestellt wird. Also, oder dass die Arbeitgeber irgendwie sagen, okay, ihr müsst jetzt noch schneller arbeiten oder sowas, dass es in so einem Moment dann aber zu Solidarität kommt. Und da kann man eigentlich merken, solche Momente von Arbeitgebern können dann aber auch wieder Gemeinschaft hervorbringen. Das fände ich auch total spannend.
Ja, wenn es so eskaliert, ne? Also wenn,
genau, genau.
Wenn es quasi für alle schlimmer wird.
Ja. Ja. Genau, aber ohne dass man irgendwie denkt, wir sind jetzt dafür verantwortlich, sondern wenn man wirklich merkt, die Arbeitgeber sind gerade dafür verantwortlich.
Ja.
Also. Dann die zweite These gehört auch in dieselbe Richtung und das ist, dass Prekarität eine Herrschaftsform ist. Genau, also wie du eigentlich gerade schon angefangen hast mit Leiharbeit, Minijobs und so weiter, sind kein Randphänomen, sondern ein Geschäftsmodell. Und sie funktionieren, weil die Stammbelegschaft schweigt, weil sie sozusagen diesen Abrutschen in prekäre Beschäftigungsverhältnisse als Angst haben. Genau. Also, dass die Herrschaft daher kommt, dass die Leute nicht nur denken, oh je, da sind noch andere, sondern weil sie denken, ich kann da auch dazu gehören. Ich habe Angst davor, dass ich jetzt als nächstes auf diese Leiharbeiter, also dass ich als nächstes ein Leiharbeiter werde, dass ich keinen festen Arbeitsvertrag habe. Und dass du aus dem Grund denkst, okay, jetzt muss ich mich abgrenzen, weil ich Angst davor habe, dass ich da hinkomme und muss vielleicht auch dafür sorgen, dass ich nicht da reinkomme und mich von denen abgrenzen und so weiter. Was ist denn dein, also ist dieses strukturelle Problem, ist das einfach gegeben durch diese Arbeitgebenden oder ist es ein moralisches Versagen der Gewerkschaften? Also weil Gewerkschaften könnten ja auch sagen, naja, wir finden Leiharbeit generell doof und alle müssen fest angestellt werden und dafür kämpfen. Oder würdest du sagen, dass es das liegt nicht an den Gewerkschaften. Also weil beispielsweise die DGB, also der Deutsche Gewerkschaftsbund, der schließt Tarifverträge für Zeitarbeit ab und dadurch legalisieren sie gewissermaßen Lohndumping. Also sind die Gewerkschaften schuld?
Mein Gott, also da kenne ich mich, ich kenne mich da glaube ich nicht genug aus mit Gewerkschaften, um das zu beantworten.
Ja, zum Beispiel in dem Buch steht, prekär Beschäftigte verdienen weniger als regulär Beschäftigte und werden besonders selten nach Tarif bezahlt. Und sie sind weniger abgesichert und ihre betriebliche Einbindung ist oft nicht stabil. Und genau das wird von Gewerkschaften dadurch, also gerade durch diese kollektive Standardsetzung im Fall von Leiharbeit, wird diese Unterschiedlichkeit zwischen Stammbelegschaft und Randbelegschaft nicht nur legitimiert, sondern auch vergrößert, dadurch, dass es eben diese Standardsetzung gibt. Also könnte man sagen, die Gewerkschaften haben da schon eine gewisse Verantwortung? Oder ist das irgendwie, sie haben eine Not und haben keine andere Möglichkeit dafür? Also was, wenn du jetzt sagen würdest, also wenn ich jetzt sagen würde, du bist jetzt die neue Chefin vom DGB, wie würdest du mit solchen Gewerkschaftstarifverträgen zu Leiharbeit umgehen? Würdest du sie verändern? Würdest du sagen, die schaffen wir komplett ab und alle müssen Stammbelegschaft werden? Oder wie würdest du damit umgehen?
Ja, wenn ich jetzt eine ganz tolle Rolle hätte in der Gewerkschaft, dann glaube ich, könnte man ja auf jeden Fall rhetorisch darauf eingehen, dass das auf jeden Fall sehr spaltet, wenn man immer mehr Beschäftigte hat und das ja eigentlich alle mit runterzieht, weil es den Lohndruck erhöht. Das steht ja auch im Buch, dass, sage ich mal, früher, wahrscheinlich ja auch heute immer noch, Frauen oder auch migrantische Arbeitende eingesetzt wurden, um die Löhne für die männlichen Arbeiter zu drücken, weil man irgendwie Sachen ausgelagert hat auf Leute, die einfach noch nicht so gut organisiert waren in Gewerkschaften oder die auch ausgegrenzt wurden, wie das auch halt früher war in 20er, 30ern, wo halt einfach da gesagt wurde, so nein, wir wollen, zumindest in Spanien war das so, dass so die anarchistischen Gewerkschaften am Anfang gesagt haben, oh nein, wir wollen nicht die Frauen hier mit drin haben, weil wegen denen werden unsere Löhne niedriger, anstatt einfach dafür zu sorgen, dass für alle mehr höhere Löhne erkämpft werden und dass damit für alle mehr Rechte einhergehen würden. Ja, wenn ich jetzt vom DGB wäre, dann könnte ich ja auch mich rhetorisch dafür einsetzen, dass eben Leiharbeit und Zeitarbeit und so immer weniger wird oder auch wie Nicole Meyer. Das wusste ich auch gar nicht, dass Leiharbeit in Frankreich mit höheren Löhnen bezahlt werden muss. Dadurch haben ja die Unternehmen auch gar keinen Bock mehr darauf, weil sie merken, oh, das ist ja gar nicht so lukrativ für uns, wenn wir Leiharbeiter mehr bezahlen müssen. Das fand ich spannend, weil das wusste ich gar nicht, dass das in Frankreich so ist. Wenn man eben es den Unternehmen schwerer macht, billige Arbeitskräfte zu verwenden, dann werden sie die ja auch weniger einsetzen und dann können sie hoffentlich mehr Leute in Festanstellungen übernehmen, weil sie merken, sie haben eigentlich gar keine andere Wahl.
Also wärst du dafür, die Leiharbeitenden so gut zu stellen, dass es sich gar nicht mehr lohnt, sondern dass die Unternehmen sagen, gut, jetzt müssen wir sie in die Stammbelegschaft holen.
Ja, an sich schon. Mir ist jetzt bloß was eingefallen. Ich weiß nicht, ob das so off-topic ist, aber ich habe mal mit einem Pfleger gesprochen, der Leiharbeiter ist, in einem Pflegeheim. Und ich habe ihn gefragt, warum ist er denn in dieser Leiharbeitsfirma und nicht im Pflegeheim selbst angestellt? Und er meinte, er hat das mit Absicht so gemacht, weil er früher während Corona richtig in der Stammbelegschaft war im Pflegeheim. Und dann haben sie ihn so unter Druck gesetzt, also logischerweise während Corona blabla und Pflegenotstand, weil er meinte dann so, er wurde so unter Druck gesetzt, dass er irgendwie, wenn er krank war oder wenn irgendwas war, dass er meinte, ja, wir brauchen dich, du musst unbedingt kommen, du sollst hier sein. Und er meinte, als Leiharbeiter hat er die Freiheit auch zu sagen so, nö, er kommt jetzt nicht und er fühlt sich nicht so verantwortlich für das Pflegeheim und als in seiner Rolle als Pfleger. Und das fand ich sehr interessant, dass für ihn die Leiharbeit auch Freiheit bedeutet, Schichten abzulehnen. Dann war ich so, es hat ja anscheinend auch Vorteile, also zumindest für ihn. Genau, für ihn ist es gut. Und er will das auch so, er hat sich bewusst dazu entschieden.
Genau, da gibt es ja auch diesen recht bekannten Pfleger, Ricardo Lange, der während Corona ziemlich bekannt geworden ist, weil er, ich glaube, sich auf Social Media aufgeregt hat über die ganzen Pflegebedingungen. Und der ist dann, glaube ich, durch die ganzen Talkshows getingelt. Und der hat das Modell auch gewählt. Der hat auch gesagt, Leiharbeit ist für ihn viel, viel besser als die direkte Anstellung. Also es kann tatsächlich auch sein, dass durch diese Besserstellung wenn man einfach diesen Arbeitskampf zusammennimmt und sagt, wenn wir die Leiharbeiter noch besser stellen, dann, dass dann die Belegschaft vielleicht auch überlegt, in die Leiharbeit zu gehen. Also man kann es ja auch mal so rumsehen, also dass dann, wenn beide Bedingungen besser werden, dann erhöht es vielleicht dann nochmal sozusagen aufs Unternehmen, dass sie ihre eigenen Mitarbeiter noch besser behandeln müssen, damit nicht alle in Leiharbeitsfirmen gehen und dann vielleicht gar nicht mehr für das Krankenhaus arbeiten, sondern dann irgendwie woanders eingesetzt werden. Also könnte man, also da haben wir jetzt quasi eigentlich das Pferd nochmal andersrum aufgezäumt und gesagt, ja, vielleicht ist Leiharbeit nochmal besser, wenn man die Bedingungen so gut stellt.
Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Bedingungen von prekärer Arbeit verbessern. Ja.
Cool. Tja, und die dritte These, die ich noch habe, ist, Solidarität entsteht nicht durch Appelle, sondern durch Kämpfe.
Ah, also mega.
Genau, also es ist nicht so, dass einfach der DGB-Gewerkschaftstag kommt und dann sagt die Vorsitzende Jasmin Fahimi, dass die dann auf der Bühne steht und sagt so, und jetzt machen wir mal Arbeitskampf und das ist ganz wichtig. Und dann passiert aber nichts, sondern wirklich durch Kämpfe entsteht das erst. Und das ist ja, das haben wir auch gesehen bei Leuten wie Klaus Wieselski, der sich ja wirklich eingesetzt hat und gesagt hat, so, wir weichen nicht davon ab. Und man konnte dann ja auch ausrechnen, dass die Arbeitskämpfe, die er ausgerichtet hat, teilweise viel mehr gekostet haben als das, was es unter, also was die Deutsche Bahn zum Beispiel hätte ausgeben müssen dafür, dass, dass man das umsetzt, was er gesagt hat. Also genau, Klaus Wieselski, der Gewerkschaftsführer bei der, was war das nochmal? Nicht GDL war das, oder? Genau, also auf jeden Fall bei dieser Lokomotivführergesellschaft, die auch für andere Bahnmitglieder da ist. Und Klaus Wieselski ist so derjenige, der immer sich sehr eingesetzt hat und krasse Streiks organisiert hat und alle hatten immer ganz viel Angst vor ihm und die Bild-Zeitung hat ihn als ganz bösen Typen dargestellt, weil er dafür sorgt, dass die Bahn nicht mehr fährt.
Oh Mann, so ein Arsch.
Genau. liegt nicht daran, dass die ja. Arbeitenden nicht bezahlt
werden. Ja, liegt gar nicht am System.
Genau, und da finde ich, kann man eben in diesem Buch auch sehen, das Buch endet eben nicht pessimistisch und sagt, ach scheiße, wir haben jetzt festgestellt, dass alles immer so weitergeht, sondern tatsächlich ist es so, dass bei dem Buch am Ende gesagt wird, hier, wir haben die Berliner Krankenhausbewegung, wir haben Pflege und Reinigung, die gemeinsam kämpfen. Also, dass eben nicht nur gesagt wird, so, ihr müsst irgendwie für euch kämpfen von der Reinigung, sondern die Pflege kommt auch noch dazu. Und dann hatten wir noch den Streik im März 2024, wo Bahn, ÖPNV, Flughäfen alle gleichzeitig gestreikt haben, was halt genau eigentlich diese Solidarität und der Arbeitskampf ist, den wir brauchen. Genau. Und genau, dazu ist mir auch noch eingefallen, dass Fridays for Future ja, glaube ich, auch das eine Mal gemeinsam mit der Bahn, weißt du noch, wie das hieß?
Ja, das heißt, wir fahren zusammen. Das wurde mit Verdi gemacht. Also, dass so, Verdi. Dass so der, oder? Ich bin mir ziemlich sicher. Auf jeden Fall, dass halt der ÖPNV gestreikt hat und die Leute von Fridays for Future mitgemacht haben und den auch, ja, das so mit organisiert haben. Ja, genau, Verdi war es. Weil eben einfach auch die Arbeitsbedingungen von BusfahrerInnen, also zumindest in Hildesheim haben wir das mit BusfahrerInnen gemacht, beziehungsweise fast nur Busfahrer, aber naja. Auf jeden Fall, dass die erzählt haben, sie haben manchmal durch die Personalausfälle dann einfach schon so viel Verspätung, dass sie irgendwie gar keine Pause haben, nicht pinkeln gehen können und einfach ihre Pausenzeiten dadurch total verkürzt werden, weil sie irgendwie diese Verspätung aufholen müssen und sich das dann alles immer weiter schleppt, dann ist einem auch bewusst geworden, so persönliche Problem von der Bus kommt mal wieder nicht oder fällt aus oder 10 Minuten Verspätung ist eigentlich nicht die Schuld der einzelnen Leute, sondern einfach die Schuld der Personalpolitik oder des Lohndrucks. Und das ist so, war auch so ein richtig wichtiger Moment für mich, wo ich so denke, wir müssen uns wirklich zusammenschließen, um irgendwas zu erreichen und das verbinden, Arbeitskämpfe mit Klimapolitik.
Vielleicht könnten wir dann nochmal in den Bonustracks drauf eingehen, dass du ein bisschen erzählst, was so du deine bisherigen Einsätze im Arbeitskampf waren. Dann würde ich zum Ende kommen. Zum Abschluss finde ich total schön, was sie vorgeschlagen hat. Nämlich hat sie gesagt, es ist gar nicht so, dass wir ein riesiges, unlösbares Problem haben, dass es Leute gibt, die total wenig arbeiten wollen und andere ganz viel, sondern dass viele Leute, die irgendwie bei 40 Stunden sind, sagen, sie wollen eher so ein bisschen reduzieren und zum Beispiel eine 4-Tage-Woche haben. Und wir haben auf der anderen Seite aber Leute, die haben einen Minijob und die wollen aber in Teilzeit gehen und können das aber nicht. Und da finde ich das total cool, dass sie gesagt hat, wie wäre es denn eigentlich mit einer neuen Vollzeit, und zwar eine kurze Vollzeit für alle, die 30 Stunden lang ist. Findest du, das ist eine Utopie, die zu schön klingt, um wahr zu sein? Oder ist das eigentlich die reale Forderung, mit der DGB in den nächsten Verhandlungen gehen müsste?
Also an sich hat es ja voll Sinn ergeben, dass ich so dachte, boah, ja, wenn so viele Menschen eigentlich gar nicht durch ihre Jobs abgesichert sind, weil sie eben aufstocken müssen oder weil sie in Minijobs gefangen sind. Gleichzeitig hat man aber Leute, die eigentlich 40 Stunden arbeiten, aber konkret im Durchschnitt 5 Stunden Überstunden machen in der Woche. Ich habe die Seite vergessen, aber auf jeden Fall ziemlich am Ende steht, dass das so halt statistisch belegt ist, dass die meisten Leute, die halt eigentlich 40 Stunden arbeiten, laut Vertrag 5 Stunden mehr arbeiten. Ist das so, ja, einfach kollektiv dann für die Menschen, sowohl für die, die zu viel arbeiten, als auch die, die mehr arbeiten möchten, eine Verbesserung schaffen würde. Ja, es wäre voll sinnig und auch schön, diese Forderung richtig groß zu haben, vor allem wenn man jetzt bedenkt, wie auf Teilzeitarbeitende geschimpft wird, dass Lifestyle-Arbeitende und keine Ahnung, dass wir ja jetzt wieder Arbeit, wir müssen die Arbeit nicht als Arbeit verstehen, sondern als Freizeit, wie Friedrich Merz hier auch zitiert wird irgendwie in dem Buch, dass man einfach ja, neue Kämpfe aufmachen kann, vor allem wenn man bedenkt, wie krass die Kämpfe für den 8-Stunden-Tag waren, wie ja, wie jedes Jahr aufs Neue der 1. Mai dazu genutzt wurde, zu sagen, in so und so vielen Tagen werden wir nur noch 8 Stunden arbeiten. So wurde das so an Gebäuden, an Bannern ausgeschrieben, jeden Tag neu, in diesen so und so vielen Tagen wird es so sein. Und man einfach dafür, dass einfach, ja, diese Dinge so hart erkämpft wurden mit Menschen, die gestorben sind bei Streiks und alles. Und utopisch ist, sondern der 8-Stunden-Tag war auch mal utopisch. Muss einfach wieder größer denken.
Ja, voll. Ja, ja, und nicht den 8-Stunden-Tag jetzt auch noch abschaffen, sondern vielleicht nicht Arbeit, wie jetzt gesagt wird, Arbeit wieder, wir müssen mehr arbeiten und so weiter, sondern vielleicht müssen wir einfach sinnvoller arbeiten und brauchen jetzt nicht noch irgendwie, dass alle sich zu Tode arbeiten, sondern dass einfach die Arbeit gut verteilt ist, dass es allen möglichst gut geht. Genau, und damit würde ich gerne in die Leseempfehlung und das Fazit kommen. Was ist denn für dich die Leseempfehlung auf einer Skala von 1 nahe an Kinderbuch bis 5 die Philosophie des Rechts von Hegel oder so?
Oh. Ich fand es schon sehr interessant, aber auch jetzt nicht so easy wegzulesen. Es sind so viele Substantive immer in den Sätzen. Ich war immer so, man kann doch auch mal Verben benutzen. Ja, genau. Und dann war ich so, puh, diese Sätze sind ganz schön lang. Also ich glaube, ich würde sagen, eine gute 4.
Eine 4? Okay. Ja, ich wäre wahrscheinlich, also vor allem, weil ich halt die Beispiele immer wieder sehr anschaulich fand, wäre ich eher, glaube ich, Richtung 3 gegangen.
Ja.
Ja, oder irgendwas zwischen 3 und 4, genau. Und jetzt als Fazit, wie stehst du zu dem ganzen Buch nach unserer Besprechung? Wem würdest du es nahelegen? Wann soll man es lesen? Soll man es überhaupt lesen?
Ja, also das Ding ist, dass ich jetzt eine 4 gegeben habe. Ich habe ja auch wirklich schon ordentlich, bin ordentlich lange im akademischen Felde unterwegs. Zumindest fühlt es sich sehr lange an. Ja, und weiß nicht, also ich finde, es liegt ja vor allem nahe, dass man so merkt, ja, eigentlich muss man sich mit migrantischen Leuten solidarisieren, oder man muss nicht, aber es wäre schön, einfach um zu merken, ja, wenn wir die Bedingungen für alle besser machen, dann kämpfen wir auch selber für uns selbst als Stammbelegschaft oder für Leute, die schon lange arbeiten, auch für bessere Bedingungen. Das sind so Sachen, die ja gar nicht mehr auftauchen. Das wird einfach komplett ausgeblendet. Und gleichzeitig fand ich es schon ein bisschen schwierig zu lesen. Aber ich würde es auf jeden Fall allen Leuten nahelegen, die arbeiten.
Sehr gut. Ja, vielleicht als Einstieg dann doch eher mal Jean-Philippe Kindler. Nee,
was?
Das war auch nicht so einfach. Jean-Philippe Kindler, den hatten wir im 2. Podcast, Scheiß auf Self-Love, gib mir Klassenkampf. Ja. Vielleicht ist das dann doch mal ein dünneres Büchlein. Ich glaube, das sind 150 Seiten. Genau. Ansonsten auch gerne Bullshit-Jobs. Genau, für mich war es auch eine Lektüre, die sehr erhellend war durch die vielen Beispiele. Gleichzeitig hat mich der Anfang ein bisschen genervt, weil ich dachte, ich muss jetzt nicht nochmal die komplette Lektüre von Marx oder von den, ja, nochmal alles ausgebreitet haben. Das würde mir dann doch reichen, so mehr auf die Kernthesen einzugehen und dann vielleicht ein bisschen prägnanter und so weiter, damit das viele Leute.
Ja, auch, das sehe ich auch so.
Und so ein abschließender Satz sozusagen ist, Maya Ahuja liefert das soziologische Werkzeug, um Wut in Analyse zu verwandeln und dann vielleicht diese Analyse wieder in Wut. Das ja. ist doch ja. eine schöne Zusammenfassung.
Ja, aber auch erstmal die Wut zu entfachen, ne?
Ja, ja, auf jeden ja. Fall.
Auch wichtig.
Beim nächsten DGB-Gewerkschaftstag.
Ja.
So, dann freuen wir uns, wenn ihr uns noch weiter hört. Wir verlangen dafür nur einen Kaffee diesen Monat. Also über Steady könnt ihr uns abonnieren. Kommt zu uns. Der Link steht wie immer unten in der Podcast-Beschreibung. Gebt uns natürlich auch gerne anderes Feedback, einen Kommentar oder die 5 Sterne, die wir natürlich verdient haben für diese Folge. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr nächsten Monat wieder einschaltet. Da sprechen dann Nils Behrendt wieder und ich über die Frage, die sich wahrscheinlich jede Person im Klassenkampf stellt. Yacht oder nicht Yacht? das ist hier die Frage. Und genau, dann bis im August oder bis in den Bonustracks. Bis dann.
Bis dann.